Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Feiern wir diesen Tag heute? Begehen wir ihn? Führen wir ihn durch? Was auch immer. Wir wollen heute das Leid von Menschen uns vor Augen halten lassen, die um Jesu Willen Verfolgung erleiden und wirklich leiden. Und beginnen möchte ich mit einer Aussage des Apostels Paulus aus dem Brief, den er geschrieben hat an die christliche Gemeinde in Kolosse. Und er lautet: Gott hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und uns hinüberversetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Also von Jesus. Das ist insofern ein merkwürdiger Satz, als Paulus, als er diesen Satz geschrieben hat, im Gefängnis gesessen hat. Aber nicht, weil er was gestohlen hat oder sonst ein Verbrechen begangen, sondern er hat sich zu Jesus bekannt, er hat Jesus verkündigt und das hat Leuten nicht gepasst und sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Und dann sagt er: Wir sind herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Da hätte er ja eigentlich schreiben müssen: Mist, die Finsternis hat wieder mal zugeschlagen, was kann man da machen? Und dieser Satz wird noch erläutert aus dem nächsten Vers 14. Er, also Jesus, hat uns befreit, er hat uns die Erlösung geschenkt, die Vergebung der Sünden. Das heißt, dieses Herausgerissensein, das findet gar nicht in dieser Welt statt, sondern das ist ein geistliches Geschehen, wie Jesus ja auch gesagt hat über uns: Sie sind in der Welt, aber eben nicht von der Welt. Wir sind befreit von den Sünden und wir wissen, ich möchte daran erinnern, dass Sünden ja nicht diese schönen Dinge sind, die wir gerne mal tun würden, die aber leider verboten sind und in schwachen Stunden dann doch mal tun und dann haben wir ein schlechtes Gewissen und fürchten, dass Gott uns nicht mehr lieben könnte, sondern Sünde, das ist ja die falsche Entscheidung, der falsche Weg, der Weg von Gott weg. Und da sind wir erlöst, herausgerissen aus diesem Zustand der Sünde. Und dass es so ist, dass Menschen so leben können als Befreite, das gefällt eben nicht allen bis heute. Paulus hat sogar mal an Timotheus geschrieben: Alle, die Jesus nachfolgen, müssen damit rechnen, Verfolgung zu erleiden. Das ist eigentlich ein normaler Zustand. Und es gibt von Open Doors so eine Landkarte, die nicht ganz vollständig ist in diesem Fall, aber die zeigt, in welchen Ländern Christen ganz besonders verfolgt werden. Ganz, ganz besonders in denen, die hier rot markiert sind und auch sehr stark in den Ländern, die so ockerfarben sind. Das sind noch längst nicht alle Länder, das geht nicht immer von Regierungen aus, das ist auch manchmal einfach die Gesellschaft. Und wenn man das sieht, wie viele Länder das betrifft, das heißt, wie viele Menschen das betrifft, das ist ja deprimierend eigentlich. Das kann einen wirklich runterziehen und man ist versucht, davor die Augen zu verschließen. Und sich zu denken, ich kann das sowieso nicht machen und lasst mich damit in Ruhe, das ist alles so schlimm, das halte ich nicht aus. Das ist aber eben eigentlich keine Option, weil wir zusammengehören, wir, die wir Jesus nachfolgen. Paulus wiederum hat die gesamte Christenheit mal verglichen mit einem Leib, deinem Körper. Und er hat gesagt, alle, die zu Jesus gehören, gehören auch zusammen, wie in einem Leib. Also wir haben ja alle einen Körper, den spürt man normalerweise nicht. Der ist einfach da, man benutzt ihn, man lebt in ihm und er ist da, wir gebrauchen ihn. Und er ist wunderbar gemacht. Wir spüren ihn nicht immer, aber wir wissen, dass er da ist. Und so ist es auch mit diesem geheimnisvollen Leib des weltweiten Christentums. Alle Nachfolger von Jesus sind wie in einem Leib zusammengefügt Wir spüren das nicht, aber wir wissen es, weil Gott es uns in der Bibel so sagt. Und dann sagt Paulus, und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder mit. Man spürt sein Leib so normalerweise nicht, aber wenn mal was nicht funktioniert, dann merkt man es wohl. Wenn der Rücken anfängt, irgendwie zu schmerzen, dann schmerzt nicht nur der Rücken, dann wird es schwierig, sich hinzusetzen oder aufzustehen oder zu liegen, je nachdem, welche Art die Probleme sind. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wir können dieses Leid nicht einfach ignorieren. Wir können davor die Augen nicht verschließen. Wir sind mit betroffen, weil Jesus mit betroffen ist, weil Jesus mitleidet mit denen, die um seinetwillen verfolgt werden. Im ersten Johannesbrief finden wir diese Aussage, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott von Neuem geboren. Und jeder, der den liebt, der ihn von Neuem geboren hat, der liebt auch den, der ebenfalls von Neuem aus Gott geboren ist. Das heißt, es wird eigentlich vorausgesetzt, wer Jesus nachfolgt, liebt die Geschwister in Jesus Christus. Und das bedeutet, weil wir in Liebe mit denen verbunden sind, auch die wir gar nicht kennen, können und wollen und dürfen wir die Augen vor diesem Leid nicht verschließen. Aber mal eine ganz andere Frage. Warum rettet Gott eigentlich seine Leute nicht aus dieser Situation heraus? Also das ist doch eigentlich, wäre doch das Naheliegendste, oder? Wenn Gott schon allmächtig ist und liebevoll, dann müsste er doch seine Nachfolger davor bewahren, gequält und beleidigt und gefangen und gar getötet zu werden. Manchmal tut er das auch, aber ganz oft eben nicht. Und ich finde, man muss immer vorsichtig sein, damit erklären zu wollen, warum Gott etwas tut und warum nicht, weil er einfach um so vieles größer ist und quasi unverständlich für uns in dem, was er tut. Jesaja hat ja mal gesagt, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind meine Gottesgedanken höher als eure Gedanken. Wir können ihn nicht wirklich begreifen, aber wir haben Anhaltspunkte. Zum Beispiel im Philipperbrief schreibt wiederum Paulus an die Leute in Philippi, euch wurde das Gnadengeschenk zuteil, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Leiden für Christus als Gnadengeschenk? Vielleicht, weil das Leiden der Christen gewissermaßen eine Teilnahme ist an dem Leiden des Christus und weil Jesus teilnimmt an ihrem Leiden. Und da stellt sich aber natürlich die Frage, was ist eigentlich mit uns? Wenn tatsächlich mit und für Christus zu leiden ein Gnadengeschenk sein sollte, was ist dann mit uns? Wir bedanken uns ja immer wieder mal bei Gott, danke, dass es uns so gut geht, dass wir uns frei zum Gottesdienst treffen können, dass wir keine Verfolgung zu erleiden haben. Möglicherweise ist das gar kein Grund zu danken. Ich will das nicht weiter vertiefen, ich fühle mich dafür auch nicht prädestiniert. Aber ich finde, es ist ein Gedanke, dem man vielleicht nachgehen kann. Für Christus leiden zu dürfen, könnte ein Gnadengeschenk Gottes sein. Also, wir sind als Christen auf der ganzen Welt wie ein Leib, wir sind zusammengefügt und wenn ein Glied leidet oder viele, dann leiden alle mit. Es wird eigentlich erwartet, dass wir untereinander Liebe üben. Und vielleicht ist Verfolgung sogar ein Gnadengeschenk. Was können wir also hier tun? In Deutschland, in Gera, wir paar Männlein, die wir hier sitzen, wozu beruft uns Gott? Ich denke, Das sind einige Dinge, die ich ja aufzählen möchte. Zunächst, wir können spenden. Zum Beispiel an Open Doors, dieser Verein, der diesen Tag organisiert und der die Kompetenz hat, vielen Menschen in der Welt wirklich zu helfen, beizustehen, der auch diesen Weltverfolgungsindex, von dem diese Charta stammt, erstellt alljährlich. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Gesellschaften. Wir können spenden. Und das ist natürlich ein heikles Thema, denn wir brauchen ja unser Geld selbst. Wir wollen doch bauen. Und da ist von Summen die Rede, die schon ziemlich hoch sind, um nicht zu sagen astronomisch. Können wir es uns erlauben, wir persönlich und wir als Gemeinde, wir wollen ja die Kollekte dieses Sonntages an Open Doors weitergeben, können wir uns das erlauben, Geld wegzugeben, wo wir es selbst so dringend brauchen? Und ich denke, da muss man sehr verantwortungsvoll sein. Man könnte ja sagen, wir sind ganz großzügig, wir üben ganz viel Liebe, wir schenken überall Geld hin und dann wird Gott uns in seiner großen Liebe und Gnade auch das geben, was wir brauchen. Das würde ich als verantwortungslos bezeichnen. Und das wäre sozusagen ein Versuchen Gottes. Aber ich glaube andererseits, wenn wir aus Liebe heraus und aus Verantwortung für unsere Geschwister, die unter Verfolgung leiden zum Beispiel, wenn wir da von dem, was wir eigentlich selbst brauchen, weitergeben, weggeben, dann wird Gott das auch segnen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich meine, das ist ein guter Anlass, für den wir von unserem Geld, das wir selber brauchen, abgeben können. Dann können wir selbst tätig werden. Was meine ich damit? Ich träume schon lange davon, dass jemand unter uns sich ein Herz fasst und sagt, ich möchte für diese Gemeinde, in dieser Gemeinde, ein Anwalt sein für diejenigen Geschwister, die unter Verfolgung leiden. Und also da gibt es viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, einmal im Monat bekommt derjenige 10 Minuten im Gottesdienst und stellt ein Projekt von Open Doors vor. Da gibt es Möglichkeiten, Karten zu schreiben zum Beispiel an Menschen, die im Gefängnis sitzen. Die werden erstmal bei Open Doors gesammelt und die werden dann überreicht, damit sie auch ankommen. Und das muss man sich mal vorstellen, ein Mensch im Gefängnis, der denkt, er ist alleine. Und vielleicht außer meiner Familie weiß keiner von mir. Und dann kriegt er einen Korb mit Karten aus der ganzen Welt und weiß, ich bin nicht vergessen. Das muss wunderbar sein eigentlich. Und man kann das auch organisieren. Man kann das als einzelne Person tun. Man kann auch sagen, wir wollen das als Gemeinde machen. Es gibt Unterschriftenlisten für Regierungen, die noch halbwegs demokratisch sind, die das noch beeindruckt, um irgendwelchen Menschen Freiheit vielleicht zu verschaffen. Und ich hoffe immer noch, dass jemand unter uns sich das Herz fasst und das in seine Hände nimmt. Nicht jemand aus der Gemeindeleitung, sondern noch jemand anders, der sagt, das mache ich, das will ich. Früher gab es ja mal einen Missionsgebetskreis und da wurde auch für die verfolgten Geschwister gebetet. Der ist jetzt eingeschlafen, schon seit einiger Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir 100 Jahre warten müssen, bis es wieder so einen Gebetskreis gibt. Wäre auch ein Gedanke. Und natürlich, wir können und wir sind aufgefordert, zu beten. Wie können wir für unsere Geschwister beten, die in der Verfolgung leben? Zunächst Gott loben. Das wird euch vielleicht ein bisschen komisch vorkommen. Wofür soll man da Gott loben? Dass Menschen geschlagen werden, diskriminiert werden, gequält werden? Nein, weil Gott trotz allem wunderbar ist. Gott ist immer wert und würdig, gelobt und angebetet und gepriesen zu werden. Und ich möchte erinnern an diese dieses Ereignis, das uns berichtet wird in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Begleiter in Philippi waren. Und die haben dort das Evangelium verkündet von Jesus, dem Erlöser der Welt, und haben, also das hat auch Widerspruch dann hervorgerufen, sie sind ausgepeitscht worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Und als sie sich dann halbwegs erholt hatten, gegen Mitternacht, wird erzählt, haben sie angefangen, Loblieder zu singen. Sie, die selbst Opfer der Verfolgung geworden sind, haben als erstes Gott gelobt. Das können wir auch. Weil Gott wunderbar ist, weil Gott größer ist als alle Verfolgung, als alle Not in dieser Welt und weil Gott über den Tod hinaus retten kann und weil es eine Erlösung von den Sünden gibt, die sich in der himmlischen Welt abspielt und nicht in dieser Welt. Wir können weiterhin segnen. Ihr kennt wahrscheinlich von den Briefen des Paulus so die Anfänge, die fangen immer an mit Gnade und Friede euch. Das ist ein Segen, der von Gott sozusagen ausgeht und den wir weitergeben können. Und ich habe hier nochmal die Heilung hinzugefügt, weil Menschen, die unter Verfolgung leiden, natürlich auch verletzt sind, zumindest an ihrer Seele, oftmals aber auch körperlich. Und wir können als Segen den vielen Unbekannten zusprechen, Gnade und Friede und Heilung jedem Menschen, der um Jesu Namen, Namenswillen Verfolgung erleidet. Wir können segnen. Und natürlich, was wir wahrscheinlich sowieso darunter verstehen würden, Fürbitte leisten, bitten für Menschen, von denen wir irgendwie gehört haben, deren Schicksal uns bekannt geworden ist. Dieser Verein Open Doors versendet jeden Monat so einen Gebetsbrief. Da stehen ein paar Berichte drin und es gibt einen Gebetskalender für jeden Tag mit einem Anliegen, das meistens einen Menschen persönlich betrifft. Und da kann man für diesen Menschen mit eintreten und ja, diesen Menschen Gott ans Herz legen. Aber wir können auch bitten für diejenigen, die das tun, die so irregeleitet sind, Gewalt anzuwenden gegen andere Menschen, nur weil sie einen bestimmten Glauben haben. Das ist ja wirklich irregeleitet. Und auch für diese Menschen können wir bitten, dass die Erlösung von den Sünden ihnen zuteil wird, dass sie das wunderbare Licht Gottes schauen und umkehren können. Fürbitte. Und eine letzte Gebetsform, die ich stellvertretendes Gebet nenne. Es ist ja nicht so, dass diese Leute, die davon betroffen sind, von solcher Verfolgung, alles Helden wären. Die leiden ja wirklich. Und es hat mich mal sehr erschüttert, als ich in einem dieser Hefte gelesen habe, wie jemand gesagt hat, ich konnte nicht mehr beten. Und ich möchte mir das nicht vorstellen, wie das aussieht in einem Menschen, der Jesus nachfolgt und der so gequält ist, dass er nicht mehr beten kann. Und weil wir wie in einem Leib zusammengefügt sind mit solchen Menschen, können wir stellvertretend beten, sozusagen anstelle eines solchen Menschen. Wir können zu Jesus sagen, wir wissen, ich weiß das jetzt nicht, wen das betrifft, du weißt es, ich möchte meinen Mund hergeben dafür, für diese Menschen, die das gerade betrifft, die nicht beten können. Und ich habe mal einen Vorschlag gemacht aus dem Psalm 143, den man dafür verwenden könnte. Tue mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich vor meinen Feinden, Herr. Zu dir hin fliehe ich. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Grund. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. So können wir uns eins machen mit Menschen, die selbst nicht beten können, die innerlich vielleicht versteinert sind oder leer. Uns eins machen mit verfolgten, leidenden Geschwistern und mit Jesus selbst, der mitleidet und der für uns gelitten hat. Eins werden mit ihm und ihm unseren Mund leihen. Paulus hat geschrieben, wir sind herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, aber die Finsternis hasst Jesus und hasst alle, die ihm nachfolgen. Und einige haben diesen Hass wirklich auszuhalten und zu ertragen. Aber sie sind nicht allein. Jesus wohnt in ihnen und ist untrennbar mit ihnen verbunden. Jesus leidet mit ihnen und sie haben uns. Und in diesen Heften von Obendorf steht es oft, und es beeindruckt mich wirklich, dass Menschen, die unter Verfolgungssituationen leben, nicht sagen, holt uns hier raus. Oder wir wollen dem ausweichen oder sonst was, sondern sagen als erstes, betet für uns. Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben, beten. Wir können aber eben auch spenden, aktiv werden und Beter sein. Für jene Glieder am Leib Jesu, die den Hass der Finsternis auf Jesus und seine Nachfolger aushalten müssen. Amen.